Wolfgang Müller. Sie sind Künstler, Autor und Musiker und wurden für ihr Hörspiel Seance Vocibus Avium mit dem Karl-Tucker-Preis für Radiokunst ausgezeichnet. Außerdem ist es ihnen zu verdanken, dass die 1892 in Berlin geborene Tänzerin Valeska Gerdt nicht in Vergessenheit geraten ist. Was fasziniert Sie denn an dieser Frau? Sie haben eine Biografie über Valeska Gerdt geschrieben.
Ja, ich habe also diese Autobiografie immer mit meinem Leben ein bisschen verschränkt, weil ich glaube, man kann über diese Person gar nicht schreiben oder diese Künstlerin, ohne sich selber also auch als Subjekt zu markieren. Entdeckt habe ich Valeska Gerdt eigentlich als unschuldiger 18-Jähriger in Wolfsburg, wo ich gewohnt habe, wie viele andere übrigens auch. Die habe ich nämlich in einer Talkshow gesehen. Da ist die in 3 nach 9 aufgetreten und die war über 80, eine über 80-Jährige sagte Sachen, die überhaupt nicht erwartbar waren. Und ich weiß, dass viele Leute wie Gudrun Gut in Celle oder Frieda Butzmann, der Musiker in Konstanz, alle gleichzeitig diese Sendung gesehen haben, überall isoliert in ganz Deutschland verteilt und alle fasziniert waren.
Valeska Gerdt hat die Pause getanzt. Es gibt eine These, dass diese Pause entstanden ist in einer Kinopause, während die Filmrollen gewechselt wurden. Und da wurden Kabarettisten oder Sänger vom Betreiber des Kinos immer engagiert, damit die Leute nicht aus dem Kino rennen, wenn 5 Minuten Pause ist. Was fasziniert Sie denn an diesem Tanz der Pause?
Ja, also dieses Foto, die Pause, ist in einem Buch über Tanzfotos, also von Valeska Gerdt, über die Tänzerin Valeska Gerdt von 1931. Und ich finde es interessant, dass jemand in einer Zeit, wo also Beschleunigung, Technik so thematisiert wird in der Kunst, jemand plötzlich auch die Pause thematisiert, den Stillstand oder die Stille. Also das wundert mich dann auch nicht, dass sie sich später für Cage interessiert hat, Valeska Gerdt. Also die ganzen Anregungen, die sozusagen von dieser Undeterminiertheit, dieser Pause ausgehen in dem Buch, die haben ja unheimliche Wirkung gehabt. Zum Beispiel hat jemand geschrieben, ja, diese Geste, sie ähnelt einer Viertelpause, einer Note, ne? Also diese Körperbewegung, wo sie die Pause tanzt. Ein anderer sagte dann, ja, das könnte eine Pause bei der Kanai bei dem Tanz sein, weil sie dasselbe Kleid anhat, oder eine Fotopause beim Tanzen der Kanai, oder es könnte auch, es passt auch ganz gut zum Tanzgeburt, der 1931 in dem Buch beschrieben wird. Das heißt, man sieht, diese Pause vervielfältigt sich. Und das ist eigentlich immer ein Zeichen für interessante Kunst, dass sie nicht irgendwo stecken bleibt an einer Stelle, sondern eigentlich die Leute anregt.
Sind wir gleich bei der Kunstform von Valeska Gerdt. Kann man die denn irgendwie benennen? Also sie macht ja vieles zwischen Performance, Literatur, Pantomime, bildender Kunst, Schauspiel und dem klassischen Tanz. Kann man die in irgendeiner Form benennen? Und wenn man sie nicht benennen kann, wie kann man sie denn beschreiben?
Ja, also ich denke, sie hat immer Lust gehabt, dann, wenn sie eine Sache erreicht hat, das hat sie ja auch so beschrieben, was Neues auszuprobieren. Also jetzt nicht daraus einen Stil zu machen. Ich erfand die moderne Pantomime, sagt sie selbstbewusst. Andere machen da eine ganze Karriere draus oder ein ganzes Leben draus. Und wenn man recherchiert, findet man tatsächlich viele Sachen, zum Beispiel Vocal Art, dass sie also 1960 wollte Aufnahmen machen, also ein Stück, das nur aus Baby, Geweine, Gesabber, Gewimmer besteht und am Schluss mit einem Bäuerchen endet. Mhm. Und das wurde dann erfolgreich verhindert von der Deutschen Grammophon damals, von dem Aufnahmeleiter. Der war natürlich geschockt. Das ist auch so, überall stößt sie da an Grenzen, weil überall sagen Leute, das kann man nicht machen, das macht man nicht. Das fängt schon beim Tanzen an, wo sie als einzige der modernen Tänzerin mit dem Gesicht auch tanzt, das Gesicht mit einbezieht, was der Tucholsky zum Beispiel bemerkt. Und also immer die Grenzen überschreitet.
Wo wir gerade bei den Grenzen sind, dass sie mit ihrem Tanz und ihrer Kunst Grenzen überwindet, wird sehr oft im Zusammenhang mit ihr erwähnt. Das sind sowohl mediale Grenzen, technische Grenzen, Körpergrenzen, wie eben erwähnt. Vielleicht können Sie noch was zu diesen Grenzen sagen und wie sie das genau schafft, diese Grenzen zu überwinden.
Ja, sie überlegt sich vielleicht immer, wo sind die Grenzen eigentlich? Weil wir leben ja vielleicht in einer Umgebung, wo wir mal denken, alles ist grenzenlos. Es ist ja gar nicht so einfach, die Grenzen ausfindig zu machen immer. Weil die gibt's natürlich, aber die verstecken sich ja oft ganz gut. Also außer es ist jetzt sehr repressiv alles, wo man es ganz offensichtlich sehen kann. Ich glaube, dass Valeska Gerdt eine gute Beobachtung hatte. Und diese Beobachtung sozusagen einfließen lässt, die Sachen, die sie wahrnimmt, die Wahrnehmungselemente sozusagen ein bisschen stretcht, ein bisschen vergrößert, ein bisschen verlängert oder ein bisschen übertreibt oder jeweils ein bisschen was dazu gibt, sodass das Ganze irgendwie eigentlich irgendwas ganz Normales darstellt, aber irgendwas Merkwürdiges, Befremdliches hat. Das ist einfach so, wie als ob jemand so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist und mit dem zeitlichen Abstand schon Sachen anguckt, die noch gar nicht sichtbar werden. Ich meine, wenn man heute einen Flaschentrockner finden würde auf dem Flohmarkt, ein gebräuchliches, industrielles Objekt der 20er oder aus der Jahrhundertwende, da würde auch jeder heute nicht denken an Flaschentrockner, sondern an Marcel Duchamp und würde sagen, oh, ich habe ein Kunstwerk gefunden. Diese Beschäftigung mit dem Unmittelbaren, ne, das ist natürlich auch etwas, wo man entweder Tabugrenzen überschreitet, also wenn sie zum Beispiel nach der Rückkehr aus der Emigration erzwungenen die KZ-Kommandeuse Ilse Koch tanzt, dann ist das natürlich irgendwas, das ist nichts Schönes. Das ist nichts, wo man sagt, oh, das ist aber erbaulich oder auch nichts, womit man sich identifizieren kann, denn sie performt diese Person in dieser ganzen Widersprüchlichkeit. Sie performt sozusagen die Banalität des Bösen. Mhm. Es gibt so eine Filmaufnahme aus den 70er Jahren noch, wo sie das nochmal macht, als mit einem höheren Alter schon, mit 83. Mhm. Das ist natürlich unheimlich intensiv. Das ist, ich glaube, es ist kein Zufall, dass die Punks die irgendwie dann entdeckt haben.
In welchem Rahmen wurden diese Tänze aufgeführt? Also waren das für Theaterveranstaltungen oder waren das von ihr eigens initiierte Veranstaltungen in ihren eigenen Bars beispielsweise?
Ja, sie hat also in den bis in die 60er hat sie ja vieles in den oder bis in die 50er vielleicht auch in ihren eigenen Clubs sozusagen selber auch performt, aber danach weniger, hat dann noch mehr andere Leute engagiert zum Performen. Aber so bestimmte Darstellungen so, die sind wahnsinnig schwer dafür, Räume zu finden. Das heißt, man musste eigentlich einen eigenen Club gründen sozusagen. Ne? Und wenn ich denke, dass sie 1948 aus der Rückkehr, aus der Emigration erst in der Schweiz ist sie dort, einen Club aufmacht, der heißt Valeska Gerd und ihr Küchenpersonal. Und ich habe dann so eine Kritik gefunden in der Neuen Zürcher Zeitung, wo jemand schreibt, am Tisch kommen die Kellner, drei Stück gleichzeitig. Das sind alles so Stereotype, Schweizer Stereotype. Also so ein dicker Basler, ein dünner aus Lurgenbühl. Und also sie hat drei quasi Stereotype ausgesucht, die auch alle drei noch einen strengen Akzent haben. Und die bringen also die Speisekarte und reden, präsentieren sie gleichzeitig im Gleichklang. Und das sind Konzepte, also kennt man die in der Kunst 30, 40 Jahre später wieder, wo sie dann aber mit großen, als große Neuerung sozusagen präsentiert werden. Ne?
Genau, auf die Konzepte von ihr würde ich auch noch gern zu sprechen kommen. Dieses damalige neue Medium Film hat sie ja stark fasziniert. Vielleicht auch besonders deshalb, weil sie ihre Kunst fixieren wollte oder dokumentieren wollte. Das gelang ja auch sowohl mit der Fotografie als auch mit dem Film. Wie intermedial arbeitet denn Valeska Gerd?
Also ich denke, die hatte ein sehr großes Interesse an neuen Medien, weil in dem letzten Interview, das sie gegeben hat, das damals dann nicht in der Zeitung veröffentlicht wurde, da sagt sie, für die Zukunft, ich würde gern 3D-Filme machen. Da ist sie also 87 und sagt, ich möchte gern 3D-Filme machen. Und das Gespräch mit Ernst Mitzka, dem Medienkünstler, der mit ihr als 18-Jähriger ein Video gedreht hat, 1969, was zu den ältesten Künstlervideos Deutschlands damit auch gehört, da ist sie ja total fasziniert, als ihr jemand anbietet, wollen wir nicht ein Video machen. Das ist also ein Medium, wo man sich selber beim Performen zuschauen kann auf dem Monitor. Das fand sie sehr spannend. Das heißt, sie war also neuen Techniken gegenüber total aufgeschlossen und neugierig und guckte genau, was ist da anders, was kann man damit machen.
Hat sie auch mit ihrem Publikum interagiert? Also die Interaktion mit dem Publikum, war die auch präsent?
Ganz, ganz wichtig, glaube ich. Die hat zum Beispiel, es gibt eine Beschreibung, wo sie sagt, es gibt ja beim Tanz drum leicht zu sein, also Ballett, klassischen. Und dann hat sie gesagt, ich mache einen Tanz, der heißt Sprung, wie bei Olympiade, also ein Weitsprung. Ne? Also man geht also runter in die Knie, um dann loszuspringen. Und dann springt sie aber nicht, sondern fixiert das Publikum. Und sagt, so leicht kann kein Tanz sein, den man in seiner Fantasie sieht, in seinen Gedanken sieht. Mhm. Also sie arbeitet ganz stark mit diesen Wahrnehmungsstrukturen.
Sie schreiben in ihrem Buch Ästhetik der Präsenzen über Valeska Gerd. Valeska Gerds Anwesenheit ist zerstreute Unmittelbarkeit. Mhm. Können Sie mir das erklären?
Ja, das ist so, kann man sich vorstellen, das sind mehrere Fragmente, mehrere Anwesenheiten. Also sie guckt zum Beispiel in dem einen Schlöndorff-Film so hoch, als jemand sagt, na Muttchen, da ist sie schon über 80 und spielt eine demente alte Frau. Und dann guckt sie also mit ganz klarem Blick hoch und sagt dann, weißt du, ich bin schon so ein bisschen verrückt und so weiter und sagt das mit so einem klaren Blick. Das heißt, das sind lauter Subtexte. Dann performt sie auch gleichzeitig. Ich hatte das Gefühl, wenn ich die Filme sehe, diese Präsenz schafft sie, weil sie sozusagen drei Sachen gleichzeitig performt. Und diese drei oder vier oder fünf Punkte, die sie gleichzeitig darstellt, die schaffen dann so eine ganz merkwürdige Unmittelbarkeit. Ne, während die anderen Schauspieler so ein bisschen aussehen, wie als ob sie sich so alte, als ob sie alte Kostüme angezogen bekommen haben, weil das ein Film ist, der vor 100 Jahren spielt, wirkt sie unglaublich lebendig in ihrer Form. weil sie einfach diese ganzen, ja, mehrere Schichten sozusagen gleichzeitig performt.
Und all das hat sie auch literarisch oder beziehungsweise festgehalten in Konzepten, die sie niedergeschrieben hat.
So, genau.
Das kann man da quasi alles nachlesen.
Genau, in den Büchern, also die Mein Weg hat sie nach 5 Jahren nach Mein Kampf veröffentlicht. Das könnte man ja sagen, es ist auch wie ein Kommentar.
Mhm.
Also diesen Pathos, Mein Kampf, da kommt dann ein Buch, das heißt Mein Weg. Und das ist aber ganz spektakulär und total klar. Ganz toll, frisch geschrieben. Dann später hat sie die Bettlerbar von New York und noch 2 weitere Bücher. Eins, Ich bin eine Hexe, was man natürlich auch zum Beispiel, Ich bin eine Hexe 1969 veröffentlicht, da könnte man auch denken, naja, also ihre größte Konkurrentin, die Tänzerin Mary Wickman, wurde berühmt über den Hexentanz.
Mhm.
Wenn aber Valeska Gerdt ein Buch rausbringt, das heißt, ich bin eine Hexe, das könnte man auch als Kommentar sehen. Man kann sagen, die tanzt eine Hexe. Ich bin eine.
Ja, sie hat auch irgendwann in einem Interview mal geschrieben, alle Frauen sind Hexen.
Richtig,
genau. Auch noch so ein grundsätzliches Statement.
Genau.
Sie hat in einem Brief mal geschrieben, warum ich schreibe, nie hat mich etwas so bewegt und erregt wie der Gedanke an die Vergänglichkeit. Ich will bleiben. Darum tanze ich, darum grölte, sang ich, darum spiele ich, darum schreibe ich. Vielleicht dachte ich, liest jemand meine Bücher, wenn ich tot bin, und vielleicht liebt er mich. Sie haben mit Ihrem Buch quasi dazu beigetragen, dass sie nicht vergessen wird. Denn Sie haben Mein Weg darin auch erneut abdrucken lassen.
Ja.
Vielleicht grundsätzlich die Frage, kann man von autobiografischer Biografie über Valeska Gerdt sprechen? Ist das überhaupt die richtige Beschreibung?
Ja, das ist gar nicht schlecht, finde ich das, weil man kann bestimmte Leute, bestimmte Persönlichkeiten, bestimmte Künstler nicht, finde ich, gut beschreiben, wenn man nicht selber sich positioniert. Also wenn man so sich selber da zustellt wie so ein Neutrum, das sozusagen objektiv über etwas beschreibt, das stimmt nicht. Man schreibt immer über sich auch. Und ich glaube, das ist ja gerade bei Valeska Gerdt ganz wichtig, weil das ist ja auch eins ihrer Themen, dass die Leute sozusagen auch sich über andere performen und andere über sich performen und so weiter, dass wir alle untrennbar miteinander verknüpft auch sind. Also diese Idee der totalen Individualität so nicht hinhaut, wie uns das eingetrichtert wird, dass wir alle voneinander sehr, sehr abhängig sind. Also sag mal so, ich rede mit allen Menschen anders, natürlich, weil ich versuche, eine Ebene zu finden, wenn ich versuche, eine Ebene einer gemeinsamen Verständnis zu finden. Deswegen bin ich ja nicht opportunistisch.
Valeska Gerdt war progressiv, zudem auch noch mit namhaften Persönlichkeiten zusammengearbeitet. Fellini, Schlöndorff, Brecht, Pabst und viele andere. Und trotzdem ist sie weitgehend in Vergessenheit geraten. Wie erklären Sie sich das?
Naja, ich glaube, dass diese, sagen wir mal, fragmentarische Arbeit oder Werk, das sie da hinterlassen hat, also es findet sich halt kein Koffer, wo die ganzen Kunstwerke vereint sind, wie das der Duchamp gemacht hat, der dann irgendwann mal schon im höheren Alter seine ganze Kunst nochmal in Miniaturausgabe rausgebracht hat. Hätte die da diese Möglichkeiten gehabt? Also es gibt halt diesen Dokumentarfilm von dem Schlöndorff zum Glück. Da ist einiges zu sehen. Also das ist ganz wichtig, dass es den überhaupt gibt.
Mhm.
Man muss die Sachen wirklich zusammensuchen. Ich habe die viele Sachen von ihr gefunden, erst über auch Internet zum Beispiel, weil sie als Künstlerin, als Autorin gar zum Beispiel in manchen Beiträgen gar nicht angegeben ist, weil sie schon so vergessen dann war. So habe ich zum Beispiel einen Beitrag von ihr gefunden in einer kritischen Buch, einem kritischen Künstlerprojekt über Werbung von 1971. Und da ist ihr Beitrag, ist einfach in altdeutscher Schrift, wer bei uns 2 große Särge bestellt, erhält gratis einen Kindersarg. Das ist der Beitrag von Valeska Gerdt im Alter von 75. Also muss ich sagen, das ist doch hochaktuell. Also das ist doch alles getroffen. Die Werbung, die Moral, ist alles drin.
Ihr Hörspiel Intervallum, eine Hommage an die Pause, verknüpft unter anderem die Fotografien von Marcel Duchamps Fountain von 1917 und Valeska Gerdts Pause von 1919. Sowie zahlreiche andere Pausen, wie die Schachpause, die Butterbrotpause, die Toilettenpause, Schulpause, Atempause und viele mehr. Ist denn das Hörspiel, um kurz auf das Hörspiel zu kommen, selbst auch eine Pause? Und wenn ja, wovon?
Ja, das ist eine große Pause. Also die Hommage an die Pause ist eine große Pause, die sich in viele kleine Pausen unterteilt.
Mhm.
Und letztlich auch irgendwie am Schluss sozusagen gegen Ende mehr materialisiert. Da gibt es halt diese 340 Pausen von Andy Warhols Buch A. Die werden dann halt auch mal gesprochen. Das sind ja so quasi Regieangaben. Man gibt ja immer eine Klammer, steht dann Pause.
Mhm.
Das ist eine Regieangabe. Aber da werden die Regieangaben sozusagen gesprochen. Während sie am Anfang wird die Pause noch manchmal ausgelassen. Also durch eine Auslassung sozusagen sichtbar. Also man kann Sachen sichtbar machen durch Subtrahieren und durch Addieren.
Mhm.
Durch beides. Das ist interessant. durchs Auslassen und durchs Hinzufügen oder Betonen kann man sie materialisieren. Und so ein bisschen spiele ich mit dem Körper von Valeska, der ja die Pause performt, und dem Urinal, das quasi ein Objekt, ein materielles Objekt ist, in dieser Diskussion der beiden Objekte, die ja beide wiederum von zwei anderen Künstlern fotografiert wurden, nicht von den ausführenden Künstlern selber, sondern von Käthe Ruppel, die hat Valeska Gerz Foto gemacht, und das Urinoir ist von dem Alfred Stieglitz fotografiert. Und in dieser Interaktion dieser beiden Fotografen, der beiden Künstler, sind ja schon jetzt vier Personen alleine in dem, ne, bildet sich sozusagen die Frage, ja, sind die Pausen fest, sind sie hart, sind sie weich? Sind sie organisch, sind sie anorganisch?
Laut oder leise?
Richtig, sind sie laut oder leise, genau. Ja. Also es ist sozusagen, ja, wir sollten uns jetzt viel mehr die Pause, also als politisches Statement, zu Herzen nehmen,
würde ich sagen. Ich glaube, jede Zeit hat ihre eigenen Pausen.
Richtig.
Und die künstlerische Reflexion durch Pausen kann möglicherweise auch ein Abbild über die Zeit sein oder zur Zeit sein.
Ja.
Wie politisch ist denn die Pause?
Ja, ich finde sie hochpolitisch, gerade im Moment. Es ist ja auch interessant, dass zum Beispiel die Pause letztlich in den Medien ja auch am Verschwinden ist. Zum Beispiel habe ich im Hörspiel jetzt auch Elemente von Tonsignalen, die Pausen signalisieren in Radiostationen. Das sind antiquarische Klänge inzwischen, weil nirgendwo, heute läuft alles durchgehend. Also die Technik ist so, dass es gar keine Pausen mehr gibt. Mein isländischer Assistent, der Rabketmar, hat mal jemand getroffen, der meinte, ja, der kam aus Dresden, wir hatten nur ein Fernsehprogramm und konnten das andere. Da meinte er, ja, ich komme aus Island, da gab es gar kein Fernsehen ganz lange. Und als wir es endlich hatten, war das dann immer Donnerstag, war fernsehfrei, gab es auch kein Fernsehen. Und dann gab es Juni, Juli, August auch gar kein Fernsehen.
Okay.
Und das war eine ganz große Fernsehpause.
Ja.
Das ist sozusagen die Pause, finde ich, im Moment ja, eine ganz politische Bedeutung hat. Also zu sagen, es geht nicht immer um die Verwertbarkeit. Also Kunst kann nicht entstehen, wenn es nur an Verwertbarkeit interessiert ist. Sondern es müssen auch Freiräume, Freizeit, Freiräume, und Freiräume heißt auch freie Zeit.
Stark der Begriff der Leistungsfähigkeit,
richtig,
oder der Leistungsbereitschaft mit verbunden.
Richtig, richtig. Und das muss irgendwie sich auch ändern, wenn Qualität hat, lässt sich nicht erzwingen. Also Ideen entstehen nicht unter Zeitdruck.
In den 1980er Jahren waren Sie Teil der Performancegruppe Die Tödliche Doris. Und die erste LP von der Tödlichen Doris hat 13 Stücke. Und das letzte Stück heißt In der Pause. Und dieses Stück ist eine Überleitung von einer Platte zur nächsten quasi. Also Sie haben mit dem Titel In der Pause den Beginn dieser Pause zwischen den Alben fixiert. In dem Hörspiel Hommage an die Pause, Intervallum, kommt auch In der Pause vor. Hat Valeska Gerd eigentlich den Anstoß gegeben, dass sie sich mit der Pause beschäftigen?
Ja, also die Pause hat uns total fasziniert, weil ja in der Popmusik, wo wir drin waren, oder Post-Punk-Musik ist das ja sozusagen aus dieser Szene entstanden, da ging es ja um zum Beispiel Beschleunigung. Also Punk ging ja immer 1, 2, 3 und immer schneller. Und dann fanden wir auch lustig, ein ganz verlangsamtes Stück zu machen. Und natürlich Valeska hatten wir auch im Kopf. Wir hatten im Kopf, dass die natürlich alle Erwartungen immer schön enttäuscht hat und immer zeigte, was man auch machen könnte stattdessen. Mhm. Und die Pause sozusagen am Schluss der Platte, wir hatten uns erst gedacht, in der Mitte, nicht auf der ersten Seite am Ende, das letzte Stück, das passt. Das ist die Einleitung, die Pause, die Vorpause zur großen Pause, die dann folgt. Ne?
Was kann man denn in dem Stück genau hören?
Man hört in dem Stück, Fragmente aus Andy Warhol's A. Das heißt, wir haben so präparierte Kassettengeräte gehabt, die so geleiert haben, die so verschiedene Defekte hatte. Das heißt, die Defekte, die diese Kassettenrekorder hatten, die machten einen ganz bestimmten Sound. Das ist ja auch interessant. Also die Fehler sozusagen machten ganz merkwürdige Geräusche und die Bänder leierten ganz merkwürdig. Es hörte sich unglaublich elektronisch an. Also viele haben auch gedacht, das ist elektronische Musik. Und man hört dann aus allen möglichen Ecken, rechts und links und oben und unten, überall flüsternde Stimmen. Das sind Fragmente aus diesem Warhol A-Roman, die wir da reingeflüstert haben. Gestern ist sie zum Zahnarzt gegangen. Der Zahnarzt hat sie gleich ins Krankenhaus eingewiesen. Also sowas zum Beispiel, solche Sprüche. Man hört diese Fragmente der Stimmen überall. Ne? Also wir haben ja die Tödliche Doris eigentlich, habe ich mit dem Nikolaus Utter Möhn gegründet. Wir waren ja beide Kunststudenten. Und wir waren uns natürlich wir waren mal große Fans gewesen von Beuys, von Warhol, von Dieter Roth, von Valeska Gerd. Das sind alles unsere großen Vorbilder gewesen. Das waren Kurt Schwitters, das fanden wir super spannende Künstler.
Inwiefern können Sie Parallelen ziehen zwischen sich als Künstler und Valeska Gerdt, die ja, wenn man die Zeiträume mal betrachtet, also 1919, hat sie sich quasi auch schon mit solchen Dingen beschäftigt, die dann Jahre später im Punk beispielsweise aufgenommen wurden. Kann man da Rückschlüsse als Künstler auf die Arbeit ziehen?
Ja, also mich interessiert einfach, also zum Beispiel, als ich mein erstes Hörspiel machte für den Bayerischen Rundfunk, da war das Thema ja Stimmen von Gehörlosen. Gehörlose Freunde von mir sprachen. Das ist ja kein Feature, sondern ich habe einfach gehörlose Bekannte gefragt, sag mal, ich kann ein Radiohörspiel haben, die haben gefragt, ob ich ein Konzept hätte. Und dann haben sie gesagt, ja, mach doch mit uns ein, wir können ein bisschen über Gebärdensprache sprechen. Die wussten natürlich ganz genau, dass ihre Stimmen völlig ungewöhnlich klingen, weil als Gehörlose, die meisten Gehörlosen, also die jetzt von Geburt an auch gehörlos sind, lernen ja mühevoll oft sprechen und haben, weil sie haben ja eine perfekte Sprache, die Gebärdensprache. Ja. Und dieser Gedanke hat ja schon sowas grenzüberschreitend Provokantes, gehörloses Sprechen sozusagen. Es sind keine schönen Sprecherstimmen oder keine gewohnten, sage ich mal so. Und interessanterweise, also ich kriegte dann die Zusage, das Radio war interessiert, was ich ganz, ganz toll fand. Habe ich nicht unbedingt erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann haben also die Bekannten von mir dann gesprochen über Gebärdensprache. Und man hat aber gemerkt, nach kurzer Zeit, nach einer halben Minute, achtet keiner mehr auf den ungewöhnlichen Rhythmus, sondern jeder Hörer identifiziert nur, aha, das ist der Andreas, aha, das ist der, das ist die und so weiter. Und man achtet nur noch auf den Inhalt. Man merkt quasi, wow, das ist ja super spannend, was da jemand erzählt, dass die amerikanische Gebärdensprache über die französische sich entwickelte, weil jemand auswanderte aus Frankreich und dort eine Schule aufmachte. Also lauter interessante Informationen kamen da zusammen und plötzlich wurde deutlich, Schönheit kommt von innen. Das heißt also Kunst, die Schönheit der Kunst entsteht aus dem Zugehen und Erforschen, was es da alles existiert. Und das war eben so ein Spiel auch mit Form und Inhalt auch. Eins meiner letzten Arbeiten war ja auch Seance, ein Gebärdenspiel. Da habe ich quasi das Thema mit den Stimmen ausgestorbener Vogelarten, der Rekonstruktion sozusagen von der Simone Lönne, eine fantastisch gute Gebärdensprachkünstlerin, übersetzen, übertragen lassen. Das ist ja auch sozusagen, was ist das? Also über Radio kommt plötzlich, es ist ja möglich heute übers Internet wiederum, also es erweitert die Möglichkeiten.
Das ist ein Spiel mit den Formen, wie es auch Valeska Gerdt von der Art, von der Herangehensweise und der offenen Form quasi gewählt hat.
Ja, würde ich so, also wäre schön, wenn es auch so diese Offenheit sozusagen hat. Also ich sage so, ich akzeptiere nicht die Begrenztheit, weil ich sage, alles ist unbegrenzt. Also die scheinbare Begrenztheit. Wir leben ja immer so in der Vorstellung, alles ist begrenzt und es gibt immer so eine Vollständigkeit. Aber ich sage, na guck mal, alleine, dass ich, mein Geschlecht ist, da bin ich ja schon mal fixiert. Also da bin ich ja schon begrenzt.
Auch ein Zitat von der Valeska Gerdt, die meinte, nur die stetige Veränderung oder die stetige Wandlung ist real.
Genau, hat sie so völlig da. Recht. Richtig, weil ich meine, ich bin festgelegt genug, wenn ich jetzt sage, als Mann habe ich XY-Chromosomen, da kann ich ja zum Beispiel um Valerie Solanas zitieren, mir fehlt ein Stück, ne? Frauen haben XX, also ich bin unvollständig, könnte man ja, wäre so eine Möglichkeit. Also wir sind sozusagen alle unvollständig und deswegen ist diese Verwandlung so eine wichtige Sache, die Metamorphose. Valeska sagt zum Beispiel, ich möchte in einem Kornfeld begraben sein, dann fließt mein Fleisch ins Korn hinein, dann werde ich Brot, bin nicht mehr tot. Ist doch toll, ne? Das ist großartig.
Ich glaube, sie wollte einen roten Sarg haben oder einen pinkfarbenen Sarg.
Das ist richtig
Sarg.
Rot, ja.
Rot.
Ja.
Hat das funktioniert?
Ja, man hat so bei der Beerdigung da in Ruhleben, man hat da ein rotes Tuch drüber gelegt.
So
ja.
lang,
ja.
In Ruhleben in Berlin.
Ja, ja.
Im Hamburger Bahnhof in Berlin haben Sie 2011 anlässlich Ihrer Buchveröffentlichung über Valeska Gerdt eine Ausstellung gegeben.
Ja, die habe ich zusammen kuratiert mit Ann Penhusen.
Was war denn dort genau zu sehen?
Ja, also wir haben damals gedacht, also die Ann und ich haben gedacht, man müsste eigentlich nur zentrale Punkte zeigen, weil wir haben also nicht den Etat, nicht die Zeit gehabt, jetzt eine Riesen, also alles mögliche an Sachen, wir haben kein Forschungsprojekt gehabt, sondern es war doch relativ bescheiden und wir wollten ihre Arbeiten interagieren lassen mit Kunstwerken anderer Künstler. Das war auch die Vorgabe natürlich auch von dem Museum. Und wir haben einfach uns reduziert auf die Pause, so einen Pausenraum geschafft. Wir haben einen Raum gemacht, wo nur Kunst aus der Sammlung von Frauen ist, aus der Sammlung des Hamburger Bahnhofs. Aber die Frage war, merkt das jemand? Wir haben uns einfach aus dem Archiv 20 gute Kunstwerke ausgesucht Und aber nicht jetzt betont, das ist jetzt, und die Leute haben gerätselt, ja, warum sind diese Kunstwerke Bauhausfotografin und das und so. Jeder 20. oder jede 20. hat es gemerkt, dass es ein Konzept war. Ne? Weil ich meine, ist ja traurig genug, besteht ja nur 7% aus der Sammlung sind Künstlerinnen.
Okay.
Ist ja eigentlich sehr wenig. Ne?
Sehr bezeichnend.
Sehr bezeichnend, sehr mager. Und dann haben wir einen anderen Raum gehabt mit ihrem tanzenden Gesicht. Also da hatten wir so eine Fotoserie von einem Mann, der das damals fotografiert, ein Künstler aus Amerika, der so in ihrem Auftrag das damals für Fellini fotografiert hat, ihr grimassierendes, bewegte Gesicht. Das lief in dem Raum, wo auch eine Arbeit von Duchamp, In Advance of the Broken Arm, diese Schneeschaufel, ausgestellt war, eine Arbeit von Wally Export und von Marcel Brotters, eine wunderbare Arbeit auch, die immer jeweils was mit Zeit zu tun hatten. Also auch wie diese Schneeschaufel von Duchamp in der Erwartung des gebrochenen Arms. Das ist ja so quasi ein Objekt, das in die Zukunft weist. Und dazwischen war halt Valeska zu sehen. Das heißt, wir haben sie sozusagen in Kommunikation mit anderen Künstlern auch ausgestellt.
Auch wieder intermedial.
Richtig, wo sie eigentlich hingehört.
Was glauben Sie, welchen Einfluss hatten Ihre Werke auf die bestehende Gesellschaftsordnung zur damaligen Zeit? Wie wurde sie damals wahrgenommen? Also wenn wir jetzt sagen, dass sie weitgehend in Vergessenheit geraten ist, war sie damals präsenter?
Ja, die war schon sehr auffällig und populär in den 20er Jahren, sehr, sehr, sehr populär. Die hat zum Beispiel 1917 dann, die war in Russland, die hätten ja am liebsten da behalten, hat sich da auch mit dem Eisenstein angefreundet, der auch gute Sachen über sie geschrieben hat, einen tollen Text gibt's von ihm. Ich habe per eBay, unglaublich, habe ich ein Foto gefunden, ein Originalfoto von Valeska Gerb von 1917, wo sie eine Matrosenuniform, eine russische, anhat. Und auf der Uniform oben, auf der Mütze, steht drauf, auf kyrillischen Buchstaben Freiheit. Also sie hat auch sehr präquere Elemente sozusagen gehabt. Also sie hat wirklich sich diesen ganzen Rollenbedingungen nicht angepasst. Und ich glaube, das ist natürlich, in der Kunst besteht ja eine Möglichkeit mitunter. Sie konnte als Künstlerin ja sagen, ich muss jetzt boxen lernen. Sie ging ins Boxstudio und wollte gerne Informationen. Und für eine Frau wäre das 1920 völlig undenkbar gewesen. Aber sie hatte dann immer quasi gesagt, ja, ich muss das jetzt lernen für meinen Tanz. Also die war sozusagen, sie hat ihre Möglichkeiten als Künstlerin, die ein bisschen größer vielleicht zuweilen waren, bei allen Beschränkungen natürlich auch, dass sie auch materiellen Beschränkungen, ne? Einerseits kannte sie alle berühmten Leute, dann war sie wiederum so unangepasst und auch in ihrer Kunst so radikal.
Und über ihr Erscheinungsbild könnten wir vielleicht auch noch sprechen. Bei ihren Auftritten hatte sie immer weißes Make-up quasi drauf und war sehr knallig angemalt, kann man fast schon sagen. Auch kostümtechnisch, wenn man von Kostümen da sprechen kann, war sie sehr präsent und nicht angepasst in keinster Weise.
Nee. Ja, sie hat ja gesagt, sie malt sich weiß an, damit man ihr Gesicht, die Mimiken besser sehen kann. Also nicht, um ihr Gesicht zu verstecken, sondern um es besser zu sehen. Das passt vielleicht ein bisschen in diese ganzen Überlegungen, die man dann so als grotesk bezeichnet. Das ist ja ein interessanter Aspekt. Aha, interessant, man kann sein Gesicht auch weiß anmalen, um deutlicher die Mimiken erscheinen zu lassen.
Gab es den Grotesktanz vorher schon oder hat sie den quasi mit?
Ich glaube, sie ist eigentlich so, sie wird heute am meisten damit verbunden. Also ich finde natürlich letztlich ihre ganze Analyse, die immer in diesen Sachen drin ist, am irrsten. Ne? Dass sie also sowas wie Zeitlupe, Zeitraffer tanzt und so. Und das hat ja eine Tanzwissenschaftlerin erst 2007 dann richtig ausführlich, die Susanne Völlmer, thematisiert. Auch die Pause, das ist also wirklich, in der Tanzwissenschaft ist das wirklich ein Verdienst, dass das auch da dann sozusagen auch in Verbindung mit moderner Kunst gebracht worden ist von dieser Wissenschaftlerin. Das finde ich super wichtig.
Gibt es von Valeska Gerd ein Konzept, in dem beschrieben wird, was sie in der Pause direkt macht?
Nein, es gibt also quasi wirklich nur dieses Foto und das ist eben diese Offenheit, die in diesem Foto liegt, weshalb natürlich dann alle anders interpretieren. Das ist eigentlich immer, wenn die Kunst interessant wird. Ich meine, beim Urinal gibt es auch von Duchamp, ne, La Fontaine, gibt es auch 1000 Deutungen. Einige sagen, ja, die letzte Deutung, die ich gehört habe, war, ja, ist gar nicht von ihm, ist eine Anregung von einer Frau, von einer Freundin von ihm.
Aber da ist es möglicherweise ja auch so ein bisschen inszeniert, dass das nicht mehr da ist und dass man deshalb interpretiert. Ist
ja,
das
es
bei
Valeska
Gerd dann auch der Fall?
Naja, ich denke schon, dass das natürlich auch immer so ist, dass das spielt die Geschlechterrolle schon eine Frage, weil ich glaube nicht, dass sie das so leicht hat. Also wenn ein Mann solche Sachen im Tanz oder Performance thematisiert wie Pause, Unterbrechung, Zeitlupe, Zeitraffer, dann wird ihm das leichter zugesprochen. Und wenn jemand wie Valeska Gerz so radikal sich über solche Konventionen hinwegsetzt, was man zu tun hat, auch geschlechtsmäßig, wie man sich zu verhalten hat, und da gibt es ja reichlich Beispiele, dass er das nicht getan hat, dann stößt man auf Grenzen, an die zum Beispiel ein Mann gar nicht stößt.
Mhm.
Das finde ich auch ganz wichtig. Also bestimmte Türen gehen da sofort zu. Und das wird eigentlich auch, wenn man ihre biografischen Daten anguckt, immer deutlich. Ja, also ich habe auch diese Grimassen zum Beispiel, die sie da gemacht hat, die fotografiert sind, die wir jetzt ausgestellt haben im Hamburger Bahnhof, die erinnern total an Dieter Roth und Arnulf Reinhardts Grimassen, die 10 Jahre später dann sozusagen in der Kunst bekannt werden.
Mhm.
Und ich glaube schon, wenn man in den 60er Jahren sowas macht wie sie, da sehen die meisten Leute sehen nur, das ist eine ältere Frau, die Grimassen zieht. Ich weiß gar nicht, ob die Leute so ein Bewusstsein haben, dass es einfach eine Entwicklung aus dem modernen Tanz, dass sie schon im modernen Tanz das Ganze erweitert hat.
Mhm.
Also man kann ja zum Beispiel mit dem Gesicht könnte man ja Schmerzverzerrung zeigen und der Körper ist aber ganz leicht, als ob er nicht schmerzverzerrt ist. Oder umgekehrt.
Mhm.
Man könnte einen ganz verkrampften, verschmerzten Körper präsentieren und ein lächelndes Gesicht. Also so würde Groteske entstehen.
Mhm.
Und das sind genau diese Elemente, die bei ihr da irgendwie, die sie untersucht. Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig, wenn es weder in der Tanz richtig einsortiert wird oder überall die Schubladen nicht bereitstehen.
Mhm.
Also für mich ist es auch, geht auch im Bereich der bildenden Kunst rein. Ne? Also für mich, ich habe sie als bildender Künstler auch rezipiert, ganz stark.
Durch die Fotografien dann auch hauptsächlich.
Ja, und durch diese Konzepte. Für mich ist das ganz oft so konzeptionelle Kunst, dass die im Tanz ausgeführt wird.
Mhm.
Konzeptkunst im Tanz. Das gibt's sonst nicht. Also, dass jemand einen Filmschnitt auch tanzt. Oder das Filmlicht mit flackernden Bewegungen, wie das flackernde Licht. Dass sie also wirklich alles übersetzt, was es gibt, auch an Technik. Filmschnitt, das ist doch großartig.
Mhm.
Also, es geht sehr weit, ne, in die ganze Wahrnehmung. Für mich ist es das interessanter als jetzt noch als gewesen, als jetzt der moderne Tanz, wo es ja viele so subjektive Formen werden, dann verfeinert, werden ausgebaut,
mhm.
Stil entsteht. Das ist richtig grundsätzliche Analyse.
Alles innerhalb der eigenen Blase quasi.
Richtig. Und das, genau. Und das bricht da aus. Ne? Das geht also erweitert quasi, geht weiter. Und deswegen denke ich auch, sie ist eigentlich sowas wie, ja, die ist eigentlich Happening Performance, Aktionskunst, ist alles schon drin.
Mhm.
Ich habe ja dann auch durch die Gespräche mit Georg Kreisler noch Sachen erfahren, die dann irgendwie zeigen, wie weit das ging. Also, dass die Sachen, die sie da gemacht hat, erst 30, 40 Jahre später Namen überhaupt erst bekommen haben, wie Vocal Art oder mhm. Aktionskunst Happening. Barry Wickman und Grit Palucca, die haben ja 1936 Olympia getanzt. Valeska Gerz müsste als Berliner Jüdin flüchten oder hat sich halt mit jemand verheiratet erstmal und dann über den Weg sozusagen ist sie emigriert in die USA.
Mit einem Engländer, der homosexuell war,
genau.
Und für den das auch quasi eine gute Möglichkeit
genau.
war, in Berlin zu leben.
Richtig. Und für den, also der war sozusagen geschützt über diese Heirat auf eine gewisse Weise, während sie geschützt war über den Pass, den sie dann kriegte. Und als sie dann zurückkam, da war die Mary Wickman sozusagen der große Star in der BRD nach der Bundesrepublik, nach dem vom modernen Tanz. Und in der DDR war es Grit Palucca. Die haben dann so ihre Karriere kontinuierlich weitersetzen können. Und Valeska Gerz war die große unbekannte Dritte. Und vielleicht kann man so sagen, sie ist noch weiter gewesen als die DDR und die BRD zusammen. Die kommt immer so ein bisschen vor, aber es ist immer so in Zeitungen wie Pardon, dann auch in Magazinen aus der DDR kommt sie vor. In den 70er Jahren. Also so ein bisschen so schräge Ecken, Freiräume in Ost und West. Die mögen sie. Aber im Mainstream nicht. Das ist schade, aber ist so.